Es ist ohne Frage eine besondere Zeit, die wir alle gerade erleben. Es ist eine herausfordernde Zeit. Und ich denke, wenn wir so auf unser Leben zurückschauen, kann sich an jeder ein Stück weit an ganz besondere Phasen, an ganz besondere Zeiten erinnern, die prägend waren. Wir alle, denke ich, werden die Corona-Zeit nicht vergessen. Oft ist es im Leben so, dass Veränderungen gar nicht so schnell passieren, wie das jetzt gerade so Realität oft ist, sondern man spricht von so schleichenden Veränderungen. Man merkt es gar nicht. Man merkt es vielleicht erst, wenn man sich nach einer gewissen Zeit wieder sieht und sagt, oh, sind die Kinder groß geworden? Es gibt ja so Wachstumsphasen, da schießen die in die Höhe und dann vielleicht manchmal nur nach Monaten merkt man einen deutlichen Unterschied. Aber oft ist es gar nicht so, sondern Veränderungen geschehen eigentlich ganz langsam. Man sieht es gar nicht, dass vielleicht die Figur sich etwas verändert und andere Dinge auch, aber mit Abstand wird es dann deutlich. Und so dieser Gedanke der schleichenden Veränderung, der führt mich zu einer Bibelgeschichte, die ich persönlich sehr bereichernd und sehr spannend finde. Überhaupt muss man ja feststellen, die Bibel ist ein Buch voller Geschichten. Und diese Geschichten sind ja nicht nur da, weil sie schön sind oder spannend sind, sondern ich glaube vor allen Dingen, weil sie ein Spiegel sind. Diese Geschichten haben letztlich, glaube ich, immer ein Stück weit was mit mir und dir zu tun. Und da wird es dann besonders interessant und spannend. Nun, in der Geschichte, die ich mir heute ausgesucht habe, geht es um eine Person, die so eine schleichende Veränderung erlebt hat in ihrem Leben. Und wie bei vielen von uns, als diese Person noch jünger war, hat sie jemand gehabt, an den sie sich so angelehnt hat, der stark war, der sie in eine gute Richtung geführt hat. Aber im Verlauf des Lebens haben sich Dinge dann ein Stück weit verändert. Man wird selbstständig. Und dann gibt es in unser aller Leben solche Momente, die könnte man als Schlüsselmomente bezeichnen. Da geht es wirklich ums Eingemachte. Da werden Entscheidungen getroffen, die wegweisend sind für vielleicht sogar für den Rest unseres Lebens. Und eine solche Schlüsselsituation erlebt diese Person. Und es geht um die Entscheidung, wo sie weiterhin lebt. Die Location, würde man heute neudeutsch sagen, wo sie lebt, wo sie wohnt. Und natürlich, wie wir alle, wenn wir Entscheidungen treffen, wir schauen und wir wägen ab. Wo sind mehr Vorteile, wo sind weniger Nachteile? Und so schaut sie auch und guckt sich das alles an und sagt, das ist meine Entscheidung. Nun, Zeit der Bibel, ein bisschen anders wie unser Leben heute. Die Leute hatten oft Vieh. Und vor allen Dingen war es wichtig, hier auch gutes Land zu haben, wo das Vieh Futter fand, wo es Wasser gab. Außerdem war die Ebene sowieso, bis heute ist die Ebene immer das Angenehmere. Das Klima ist mild, es ist flach, die Vegetation ist toll. Also wählt Lot die Ebene und nicht diese karge Gegend da oben auf den Bergen, wo der Abraham blieb. Kann man alles nachvollziehen. Die biblische Geschichte sagt uns aber, neben dem guten Futter auf der Ebene, da gab es auch sehr negativen Einfluss. Die Stadt Sodom. Und ich denke, jeder von uns weiß, selbst im deutschen Sprachgebrauch, wenn man sagt, hier geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra, dann sagt das bis heute was Deutliches aus. Der Einfluss dieser Stadt war mit Sicherheit sehr negativ, aber Lot war ja weit weg, irgendwo in der Ebene mit seinen Zelten. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt, schleichende Veränderung. Wenn wir die Bibel aufschlagen in 1. Mose 19, stellen wir fest, plötzlich war Lot gar nicht mehr so weit weg, sondern wir finden ihn mitten in der Stadt. Lot lebte nicht mehr in Zelten. Nun, die Bibel sagt uns manchmal nicht alles, was wir gern wissen würden. Also ich würde das spannend finden, wie sich das zugetragen hat, aber wir wollen nicht spekulieren. Hier heißt es 1. Mose 19, ab Vers 1. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Also Lot war mitten in der Stadt. Er lebte in der Stadt. Seine Frau, seine Kinder waren in der Stadt. Warum auch immer. Und ich glaube, hier merken wir schon, hier wird schon angedeutet, was diese gesamte Geschichte in Kapitel 19 eigentlich zum Ausdruck bringt. Es ist eine tragische Geschichte. Denn wenn wir ein bisschen darüber nachgedacht haben, dass es schleichende Veränderungen in unserem Leben gibt, wo wir manchmal das gar nicht so mitbekommen, glaube ich, finden wir hier eine zweite ganz wichtige Botschaft. Eine warnende, eine ernste. Sodom färbt ab. Sodom färbt ab. Und die Geschichte, die Verse, die jetzt kommen, zeigen das sehr deutlich. Nun, in 1. Mose 19 lesen wir davon, dass Gott zwei Engel schickt. Er schickt sie in die Stadt Sodom. Sie nehmen Kontakt auf mit Lot. Und es heißt hier, Vers 2, und Lot sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Was Lot hier tut, das bezeichnen wir als Gastfreundschaft. Und wir merken, das ist eine Gastfreundschaft, die wir in unserer Kultur selten vorfinden. In anderen Kulturen ist Gastfreundschaft bis heute ein ganz hohes Gut. Aber die Frage, die sich für mich hier verknüpft, ist die Frage, woher war Lot, wo hat er das gesehen, dass Gastfreundschaft ein etwas Tolles ist, etwas Wichtiges ist. Nicht viele Türen sind an diesem Abend in der Stadt Sodom aufgegangen. Und ich glaube, wir merken, er hatte gelernt von dem Menschen, der ihm ganz nah war für viele Jahre. Wir kennen Abraham als einen sehr gastfreundschaftlichen Menschen. Als er Besuch bekommt von diesen zwei Engeln und dem Herrn, wird alles aufgetischt. Ich denke, wir merken an dieser Stelle, Menschen haben Einfluss auf uns. Und das kann sehr positiver Einfluss sein, wie hier bei Lot zum Thema Gastfreundschaft. Aber wir sehen auch, dass wir negativ geprägt werden können. Und ich komme zurück zu dieser Kernaussage, scheint mir, der Geschichte: Sodom färbt ab. Wie hatte Sodom auf Lot und seine Familie abgefärbt? Nun, die Geschichte entwickelt sich so, dass, ja, passiert einiges, man kann gar nicht auf alles eingehen. Irgendwann hämmern die Einwohner von Sodom an der Tür. Sie wollen, dass diese zwei Männer rausgegeben werden. Sie wollen sexuellen Verkehr mit ihnen haben. Also es geht hier um, so scheint es mir, homosexuelle Praktiken, Sodom und Gomorra eben. Und sie greifen ein und letztlich kommen sie dann in Vers 12 zum Eigentlichen, so scheint mir. Und es heißt hier 1. Mose 19, Vers 12, die Männer sprachen zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter? Und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte, denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und er hat uns gesandt, sie zu verderben. Eine ganz spannende Sache beim Bibellesen, finde ich, ist, wenn man eine Geschichte liest, einen Abschnitt liest und während man liest, überlegt man, kommen denn hier Gedanken, Aussagen vor, die ich von anderen Stellen der Bibel kenne? Also so ein vernetztes Lesen, das ist, glaube ich, sehr gewinnbringend. Und dem einen oder anderen Bibelkenner wird hier bewusst, dass wir hier eine ganz besondere Warnung haben. Denn diese Warnung, verlass diese Städte, geh weg von hier, damit du nicht vernichtet wirst, damit du nicht die Plagen empfängst, die steht an einer ganz besonderen Stelle in der Bibel, nicht im ersten, sondern im letzten Buch, Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Geh aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und von ihren Plagen empfangt. Also ganz wichtig, das zu verstehen. Ich glaube, die Geschichte von Sodom hier, 1. Mose 19, ist eine Geschichte für uns, auch für unsere Zeit. Okay, wir waren bei dem Punkt, dass Sodom abfärbt, dass Sodom sozusagen, um im Bild zu sprechen, wie so eine Krake ist, die mit ihren Tentakeln langsam den einen oder anderen umschlingt. Und das Gefährliche ist, man merkt es gar nicht so schnell. Es kann eine schleichende Veränderung sein. Sodom damals oder Babylon heute für uns. Wo finden wir, dass Lot und seine Familie mit den Tentakeln dieser Krake Sodom schon umschlungen waren? Nun der Vers 14. Lot tut das, was die Engel ihm sagen. Da heißt es, 1. Mose 19, Vers 14, da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Also Lot gehorcht dem, was die Engel gesagt haben, und er warnt seine, zukünftigen Schwiegersöhne. Und es ist ihm ernst. Und was jetzt kommt, glaube ich, das ist so ein deutlicher Hinweis, wie die Tentakeln von Sodom seine zukünftigen Schwiegersöhne, seine Töchter schon umschlungen hatten. Denn ihre Reaktion ist, Ende von Vers 14, es war ihnen lächerlich. Also die sagen sich ganz einfach, also hör her, Lot, schau dir das an, es sieht alles super aus, der Himmel ist blau, wir leben hier super in der Stadt, du bist ja selbst hierher gekommen. Was erzählst du uns, dass diese Stadt untergeht? Ja, keine Spur, schau dich um. Vielleicht haben sie gedacht, er ist nicht ganz dabei. Es war ihnen lächerlich. Und jetzt kommt für mich ein tragischer Moment in dieser Geschichte, ein erster tragischer Moment. Wie wird es Lot gegangen sein, als er nach Hause gegangen ist, zu seiner Familie? Als er ihnen gesagt hat, schaut, ich war dort. Ich habe versucht, sie aufzurütteln. Hallo, es ist ernst. Aber sie lachen mich aus. Sie werden nicht mit uns gehen. Was für ein tragischer Moment, oder? Wie viel hätte er vielleicht jetzt dafür gegeben, nie nach Sodom gekommen zu sein? Aber es war zu spät. Sodom hatte abgefärbt. Die Tentakel waren so eng schon an diesen zukünftigen Schwiegersöhnen und Töchtern, dass sie mehr an das glaubten, was die Leute vielleicht sagten, als auf ihren Vater zu hören, als auf Gott zu hören. Und dann kommt ein weiterer sehr interessanter Aspekt dieser Familie, dieser Situation. Wenn wir nochmal dran denken, in 19 Vers 1 haben wir gelesen, am Abend kommen die Engel nach Sodom. Wenn wir jetzt hier weiterlesen, Vers 15 heißt es, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Also wir merken, diese Geschichte ist keine Geschichte von 10, 15 Minuten. Hier sind Stunden vergangen. Und wann ist die Morgenröte zu sehen? Wer vielleicht schon mal bei den Pfadfindern war, der weiß, das dauert ein ganzes Stück. Das dauert Stunden, bis man die Morgenröte sieht. Hier sind Stunden vergangen. Und wir sehen, Lot ist immer noch da. Was ist los? Und die Engel fordern ihn auf, also es ist Zeit. Und jetzt kommt ein zweiter Moment, glaube ich, der uns zeigt, wie stark die Tentakeln von Sodom auch Lot selbst schon umarmten und bindeten. Da heißt es in Vers 16, als er aber zögerte. Was heißt das? Was bedeutet das? Also versuchen wir die Situation nochmal zu verstehen. Gott schickt Engel. Er möchte alle warnen, die in dieser Stadt sind. Gott möchte immer alle retten. Das war damals so, das ist heute so. Aber er respektiert auch unseren freien Willen. Und jetzt ist Lot da, er hat es verstanden, es geht um Leben und Tod. Er geht zu seinen zukünftigen Schwiegersöhnen, die sagen, er kommt zurück nach Hause, er erzählt, was er erlebt hat und er zögert. Was bedeutet dieses Zögern? Ein Misstrauen? Kein völliges Vertrauen in das, was Gott hier durch seine Engel sagt? Und noch viel mehr, wenn Gott uns ruft und wir zögern, dann ist es immer auch beispielhaft, nicht nur für uns, sondern für andere. Und es gibt ein sehr interessantes Buch, das gerade so die alten Geschichten der Patriarchen sehr schön kommentiert. Es hat den Titel Patriarchen und Propheten. Da wird an dieser Stelle Folgendes gesagt, und es hat mich erschüttert. Dieser Gedanke, wenn Lot an dieser Stelle voller Vertrauen aufgestanden wäre und gegangen wäre, seiner Familie dieses Vorbild gegeben hätte, sie wären alle mitgekommen. Aber durch das Zögern, durch dieses Misstrauen, gibt Lot ein Beispiel, das auch auf die anderen abfärbt. Also kein Mensch ist eine Insel, hat mal jemand gesagt. Wie wir uns verhalten, das hat Einfluss auf andere, sowohl positiv als auch negativ. Und so sehen wir, Sodom färbt ab. Wir haben es schon gesehen am Anfang bei den zukünftigen Schwiegersöhnen. Wir sehen es hier bei Lot selbst. Lot zögert. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es immer letztlich, das ist das große Thema, ein Evangelium, eine gute Nachricht. Manchmal stelle ich mir vor, wie diese Geschichten auch hätten weitergehen können. Wäre es nicht auch möglich gewesen, dass Gott an dieser Stelle sagt, also lieber Lot, ich liebe dich, ich gebe alles für dich, ich schicke meine Engel, dass sie dich warnen und du bleibst sitzen? Also dann bleib eben sitzen. Und wir merken, so geht die Geschichte nicht weiter. Jede biblische Geschichte zeigt uns Aspekte von Gott, unserem himmlischen Vater, der uns liebt, der alles für uns gegeben hat und geben wird. Und die Geschichte geht so weiter, dass es heißt, Vers 16, als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Das ist das Bild. Die schlagen in die Hand ein, sonst wären sie wahrscheinlich sitzen geblieben. Gott möchte retten. Er schickt seine Engel, die die Hand ausstrecken und uns hinausziehen wollen, so wie damals Lot und seine Familie. Hier mitten im Alten Testament finden wir, wie Gott ist. Nicht alle Stellen in der Bibel, vor allen Dingen auch im Alten Testament, sind ganz leicht zu verstehen. Es ist schon lange her, die Sprache ist anders, die Kultur hat sich verändert. Aber hier, glaube ich, haben wir so eine ganz deutliche Stelle, die zeigt, genau so ist Gott. So war er und so wird er immer sein. Er möchte retten, er möchte uns herausholen, er möchte, dass es uns gut geht. Und als Lot zögert, ergreifen die Engel seine Hand. Das ist ein ganz wichtiger Moment in dieser Geschichte. Und so wird Lot und seine Familie gerettet. Die Engel führen sie hinaus und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal diese Bilder gesehen, die man sich anschaut, manchmal, wenn man noch kleiner ist oder wenn man die biblischen Geschichten jüngeren Menschen erzählt, da ist diese Familie. Und wie Familien das machen, wenn es in schwierigen Momenten geht, vielleicht an einer Straße, die groß befahren ist, was macht man? Da nimmt man sich an der Hand und man geht gemeinsam. So gehen diese vier, Lot, seine Frau, die beiden Töchter und die Stadt liegt hinter ihnen. Sie sind gerettet. Und wir merken, Sodom färbt ab, obwohl sie schon längst aus der Stadt draußen sind, ist der Einfluss von Sodom immer noch da. Und wir finden hier erneut einen ganz tragischen Moment. Ich will gar nicht eingehen auf die Diskussion, die Lot mit Gott dann führt, wo er hingehen soll. Gott sagt, geh lieber auf den Berg und er möchte in eine andere Stadt und Gott gesteht ihm auch das zu. Aber das, was wirklich dann wieder ganz stark zeigt, wie die Tentakeln der Krake Sodom seine Familie umschlungen hatten, ist das, was wir in Vers 24 folgende lesen. Da heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte, die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Mit anderen Worten, Gott richtet. Die Bibel sagt uns, dass Gott, der liebt, der aber auch gerecht ist, richtet. Und ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass das Freudentage für Gott sind. Jeder Mensch, der umkommt, über den trauert Gott, weil er ihn ungeheuer liebt. Und doch tut er es, um dem Bösen auch Einhalt zu gebieten. Hier geografisch die Stadt Sodom. Einmal, bevor Jesus wiederkommt, oder in der Endzeit die ganze Welt. Und es heißt dann hier Vers 26, und Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Erneut, was für ein tragischer Moment in dieser Geschichte. Die Familie ist schon außerhalb der Stadt, eigentlich sind sie sicher. Sie halten sich an den Händen, das steht so nicht genau im Text, aber nehmen wir es mal an. Und die Frau von Lot tut das, wo Gott gesagt hat, tu es nicht. Sie sind eigentlich mit dem Blick von der Stadt abgewandt, aber ihr Kopf geht zurück. Und damit bringt sie einiges zum Ausdruck, oder? Wie mag es ihr gegangen sein, dass Teil ihrer Familie noch in der Stadt war? Das ist schwer. Vielleicht all das, was sie sich dort aufgebaut hatten, all den materiellen Wohlstand, ich weiß nicht genau, wie es im Haus Lots aussah. Aber all das aufzugeben, all das zu verlieren durch Feuer, das mag nicht leicht sein. Aber das Eigentliche, glaube ich, um was es hier geht. Ihr Körper war zwar außerhalb der Stadt, aber ihr Herz war in Sodom. Und so scheint mir, ist diese Bewegung ihres Halses eigentlich nur das, was in ihrem Herzen, in ihren Gedanken schon längst da ist. Und nochmal mache ich darauf aufmerksam, es ist eine tragische Geschichte. Die Tentakeln der Krake Sodom hatten die Frau von Lot so eng umschlungen. Selbst als sie schon außerhalb der Stadt war, geht ihr Blick zurück und sie verliert alles. Denn nur bei Gott ist das Leben. Das ist eine ernste Geschichte. Und wenn es wirklich so war, dass sich die Familie in dieser kritischen Situation an den Händen hielten, dann kommt jetzt ein ganz tragischer Moment. Wenn es so war, jetzt kommt der Moment, wo Lot und die Töchter die Hand ihrer Mutter, ihrer Frau loslassen. Wo sie diese Hand, die jetzt zur Salzsäule geworden ist, leblos stehen bleibt und die drei weitergehen. Was für ein tragischer Moment. Und ich glaube, Gott schenkt uns diese Geschichte, damit er uns rechtzeitig sagt, manche Dinge sind ganz ernst. Achtung, Sodom färbt ab. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass du gerettet wirst. Und diese Geschichte endet erneut mit einem vierten Beispiel, das uns zeigt, wie stark der Einfluss von Sodom auf die Familie von Lot war. Auf seine zukünftigen Schwiegersöhne, auf ihn selbst, auf seine Frau und auch auf seine beiden Töchter, die die Stadt mit ihm verlassen hatten, die eigentlich das Leben hatten. Und ich lese noch abschließend in 1. Mose 19, den Vers 30. Und folgende, 1. Mose 19, Vers 30. Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern. Hier muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Also Gott hatte ihm gesagt von Anfang an, geh aufs Gebirge. Aber er will noch einen Umweg machen und Gott lässt sich sogar darauf ein. Aber letztlich kommt er doch aufs Gebirge. Denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt, kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. Naja, keine leichte Situation. Also Nachkommen, Familie bedeutet Leben, bedeutet versorgt werden. Aber hier menschlich gesehen war es sehr schwierig. Aber jetzt haben Sie eine Idee. Vers 32. So komm, lass uns unseren Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Das war der Plan, den sie sich zurechtgelegt hatten. Männer gibt es nicht mehr, unser Vater ist die letzte Möglichkeit, also Wein her und dann schaffen wir es irgendwie. Wir schaffen es. Meine Frage. Wo hatten sie diese Konzepte gelernt? Das Konzept, dass man mit Wein eben seinen Verstand verliert und Dinge tut, die man normalerweise nicht tut. Und dass man sexuellen Verkehr eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen haben kann, wenn es sein muss oder wenn es Spaß macht. Und wieder kommen wir zu dem Ergebnis: Sodom färbt ab. Es ist eine tragische Geschichte, die Geschichte von Lot. Sie zeigt, dass diese Krake, dass dieses Böse versucht, uns zu umschlingen, unsere Gedanken, unsere Werte, so wie wir leben. Und das Teuflische dabei ist, scheint mir, oft geht das nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, 180-Grad-Wende, sondern das sind schleichende Veränderungen. Und manchmal erschrecken wir, weil wir feststellen, weil wir einen Moment innehalten und merken, hoppla, hier habe ich mich von meinem Denken, von meinem Handeln doch ganz verändert. Aber Gott hat uns diese Geschichte geschenkt, weil er eben nicht will, dass wir so enden wie Lots Frau, Lots Schwiegersöhne. Er will uns warnen. Jemand, der den anderen liebt, der warnt. Und genau das tut Gott. Man könnte sagen, diese Geschichte ist so eine Art Hallo-Wachruf. Und so möchte ich diese Predigt auch überschreiben. Hallo, wach! Mach dir bewusst, wo du gerade bist, in welchen vielleicht schleichenden Veränderungsprozessen bist, wo die Krake vielleicht angesetzt hat, dich zu umschlingen, zu umgarnen und dein Denken, deine Werte zu verändern. Aber ich möchte mit etwas aufhören, was für mich sehr ermutigend ist. In dieser Geschichte kommt zweimal der Moment vor, wo die Hände zusammengehen. Einmal sind es die Engel, die Lot und seine Familie herausziehen, und einmal, wenn es so war, ist es der Moment, wo Lot und die Töchter die Hand der Frau loslassen. Hallo, wach. Es ist schon ein paar Jahre her. Wir hatten das Vorrecht, als Missionare in Thailand zu arbeiten, zu leben. Ein wunderschönes Land mit ganz liebenswerten Menschen an einer adventistischen Universität, Asia Pacific International University. Und auf dieser Universität war es so, dass am Wochenende nach dem Gottesdienst, am Sabbatnachmittag, da waren viele dann aktiv, um etwas für andere zu tun. Also die Woche über war voll mit Lernen oder Unterrichten, was man halt an der Universität so macht. Aber der Sabbatnachmittag, der war für andere reserviert. Branch Sabbath School Classes nannte man das. Das heißt, man traf sich an einem zentralen Platz und da gab es einige Kleinbusse, einige Privatfahrzeuge und man fuhr in Krankenhäuser, in Schulen, unterschiedliche Projekte. Und in meiner Rolle dort, so als Administrator, habe ich versucht, auch die unterschiedlichen Projekte kennenzulernen. Und an einem dieser Tage fuhr ich mit einem größeren Bus in ein Waisenheim. Und dieses erste Mal, das ist auch so ein Schlüsselmoment für mich, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Wir näherten uns diesem Waisenhaus, war ein größeres Waisenheim mit Gelände auch außenrum. Das Tor ging auf, der Bus fuhr rein und die Kinder, das waren vor allen Dingen so kleine Mädchen, so in der Preisklasse, relativ jung noch, als sie den Bus hörten, als sie den Bus kamen, liefen sie schon dem Bus entgegen. Und ich war ein bisschen unsicher, was jetzt so auf uns zukam. Wir waren mit vielen jungen Leuten dort unterwegs. Und um diese beiden Ausgänge des Busses waren schon Trauben von diesen kleinen Mädchen. Und als ich dann auch endlich aus einer dieser Tür den Bus verließ, kamen sie sofort und schnappten meine Hand und ließen diese Hand über den ganzen Nachmittag, wo wir da waren, nicht mehr los. Das hatte ich in meinem Leben noch nie erlebt. Diese Kinder, die ohne Eltern aufwuchsen, die so eine Sehnsucht nach Wärme, nach Zuneigung, nach Eltern hatten. Als wir dann kamen für diese 2 oder 3 Stunden, das war für sie ein Stück Himmel auf Erden, so schien es mir. Und sie ließen meine Hand nicht los. Und nicht nur meine nicht, sondern auch die der anderen. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Das möchte ich als abschließenden Gedanken über diese Geschichte, über diese Predigt stellen. Hallo, wach. Wo bin ich? Wo bist du? Wo in diesem Prozess der schleichenden Veränderungen sind wir gerade unterwegs? Wie stark haben die Tentakeln von Sodom, von Babylon uns vielleicht umgarnt? Aber vor allen Dingen habe ich eingeschlagen in diese Hand, die mir Gott immer wieder entgegenreicht. Eingeschlagen in diese Hand, die mich festhalten will, die mir Geborgenheit geben will, die mich retten will, die mich lieb hat, die mir Wegweisung gibt. Ich glaube, darauf kommt es an. Und das lehrt uns diese Geschichte, dass Gott seine Hand zu uns ausstreckt. Was für ein Vorrecht, was für eine gute Nachricht. Und dass er sich wünscht, dass wir einschlagen, damit er uns führen kann. Damit er uns bewahren kann vor schlechtem Einfluss und uns zum Guten führen will. Denn er möchte, dass es uns gut geht. Mit Gott zu leben heißt nicht jeden Tag Sonnenschein. Aber es heißt zu wissen, er ist da. Seine Hand ist da. Und dafür, glaube ich, können wir unendlich dankbar sein. Und das wünscht er sich. Und dafür würde ich ihm jetzt auch gerne danken. Und abschließend ein Gebet sprechen. Unser guter Vater, danke, dass wir durch dein Wort, durch deine heilige Schrift, durch all die Geschichten immer ein Stück mehr verstehen, wie du bist. Herr, du bist immer noch der, der alle Menschen liebt, der alle Menschen retten möchte. Du bist aber auch der, der das Böse hasst, der traurig ist über vieles, was auf dieser Welt passiert, über das Leid, über Krankheit, über Tod. Das ist alles nicht dein Plan gewesen. Und gerade in diesen besonderen Zeiten, in denen wir jetzt leben, dürfen wir sicher sein. Du bist der, der das Gute bringt. Du bist der, der uns vor vielen Dingen bewahrt, die uns wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Du willst, dass es uns gut geht und letztlich willst du uns retten. Herr, mach uns bewusst, wo die Tentakeln von Sodom, von Babylon uns umgarnen, um unser Leben zu zerstören, um uns wegzuziehen von dir, um schleichende Veränderungen einzuleiten, die uns abhängig machen, die uns kaputt machen. Und vor allen Dingen hab Dank für deine Hand, die du uns ausstreckst, die da ist. Wirke du an uns allen, dass wir dieses Angebot nicht achtlos vorübergehen an diesem Angebot, sondern deine Hand nehmen und einschlagen. Danke, dass du unser guter Vater bist, der uns führen will. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.